Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff.
Hi Martin.
Guten Tag, Walter.
Hi.
Geht es dir gut?
Ja, danke. Heute geht es mir gut.
Jetzt sind wir wieder da, nach einer Folge zu aktuellen Ereignissen. Jetzt ist es Zeit, über das zu sprechen, was wir damals erwähnten. Die Vorbereitung in einer Zeit des Krieges, der Kriegsgerüchte und der Erwartung all dieser Katastrophen, die uns vielleicht treffen können.
Die Zeichen der Zeit.
Ja, aber wie bereiten wir uns vor? Das ist eine wichtige Sache.
Ja, und wie trifft man eine Entscheidung darüber, unter welchem Banner man stehen möchte?
Ja, und dazu gibt es Forderungen in der Bibel, die wir einhalten müssen. Bevor wir das machen, lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke für all die Segnungen, die du uns schenkst und auch für die Gelegenheit, diese Gespräche immer noch führen zu können. Wir bitten, dass du unseren Verstand erleuchtest, uns durch das Gespräch hilfst und machst, dass jeder die Botschaft erfassen kann, die nach deinem Willen hier aufkommt. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, es gibt so viele Menschen, die einen unabhängigen, neutralen Standpunkt einnehmen wollen. Wie wenn jemand sagt, ich sitze zwischen den Stühlen.
Ja, das ist tatsächlich das Gleiche.
Es ist das Gleiche, nicht wahr? Oder auch, ich werde mich keiner Bewegung anschließen, weil ich einfach nur zu Christus gehören möchte.
Ja.
Sagte Jesus nicht zu seiner Zeit, dass das Heil aus den Juden ist?
Ja.
Es gab also einen bestimmten Weg, den er bestimmt hatte. Das heißt nicht, dass nur Juden gerettet wurden.
Nein.
Es gab Menschen wie Naaman, die gerettet wurden. Es gab Witwen aus anderen Ländern, die gerettet wurden. Also es gab viele, die die Wahrheit annahmen. Es war trotzdem immer noch seine Absicht, eine Gruppe zu haben, die die Wahrheit bewahren sollte. Doch sie verdrehten die Wahrheit. Wenn man etwas verdreht,
ja,
hat man das doch immer noch. Das bedeutet, dass die Menschen unterscheiden müssen, was die ursprüngliche Wahrheit und eine verdrehte Wahrheit ist.
Ja.
Wenn ich dir ein Stück Wahrheit gebe und du sie verdrehst, hast du doch immer noch die Wahrheit.
Ja.
Du hast sie einfach verdreht.
Es ist wie bei den Pharisäern und dem, was sie sagten. Jesus sagte, mach das, was sie sagen, aber nicht, was sie tun.
Ja. Wir werden also über die letzte Sammlung und Söhne und Erben sprechen. Es ist ein Thema, das viele Menschen in Rage bringt.
Ich glaube, dass wir ziemlich bekannt dafür sind, dass wir Dinge besprechen, die Menschen in Rage bringen.
Ja, ja. Machen wir das ein weiteres Mal. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsertwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wenn man sich die Tiefen des Alten Testaments ansieht, ist das wirklich unfassbar, wie viel Tiefe darin steckt. Auch die kleinen Einzelheiten, sogar wenn es um Urteilssprüche über Menschen geht oder wie das, was in der Vergangenheit geschah, mit dem Erlösungsplan verbunden ist.
Wir haben das schon oft erwähnt. Man liest das Alte Testament nicht nur als Geschichtsbuch. Sobald man all die Dinge erfasst, die auch heute dazugehören, samt all der zusätzlichen Bedeutung oder Bedeutungen, die diese Geschichten haben.
Stimmt, ja. Es war das Evangelium im Typus. Er kauft uns los vom Fluch des Gesetzes. Hier steht nicht, er kauft uns los vom Gesetz.
Ach, wenn die Menschen es doch nur so lesen würden, wie es da steht.
Ja, also das Gesetz verurteilte uns zum Tod. Und diesen Fluch nahm Christus auf sich. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Kolosser 2, Vers 14. Als er austilgt, hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Dieser Vers wird so oft dem Gesetz zugeschrieben, wobei es in Wirklichkeit das Zeremonialgesetz ist. Denn es war die Handschrift in Satzungen, und die Handschrift in Satzungen wurde von Mose niedergeschrieben und neben die Bundeslade gelegt. Sie wies auf den Tod Christi hin. Das war das Opfersystem mit all seinen typologischen und den Zeremonien. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden, und deshalb wurde das Zeremonialgesetz ans Kreuz genagelt.
Ja, oder eben wie hier an ein Holz.
Aber er nagelte nicht das Gesetz, die 10 Gebote ans Kreuz. Denn die Schrift sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. An anderer Stelle heißt es, das Gesetz ist vollkommen. Es verändert die Seele. Warum sollte man etwas abschaffen wollen, was vollkommen ist? Das wäre Dummheit.
Ja.
Und wenn Gott sein Gesetz hätte abschaffen wollen, die Grundlage seiner Herrschaft, dann könnte er sich selbst auch abschaffen.
Richtig.
Denn dann hat er keine Autorität mehr. Dann hat er nichts mehr zu sagen. Wie kann man Gehorsam erwarten, wenn es nichts gibt, dem man gehorchen soll?
Wenn man das einfach logisch durchgeht, wie kann man dann sagen, das Gesetz ist weg?
Das Gesetz besteht für immer und ewig, sagt die Bibel. 5. Mose 21, Vers 23. So soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde, und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt. Was für eine wunderbare Anweisung.
Und eine Prophezeiung.
Ja, es ist eine Prophezeiung. Wurde Jesus noch am gleichen Tag abgenommen?
Ja.
War er von Gott verflucht?
Ja.
Er nahm den Fluch auf sich, der eigentlich auf uns gefallen war.
Ja, wegen der Übertretung des Gesetzes.
Durch seine Wunden sind wir geheilt.
Ja.
Wenn er das Gesetz abschaffen hätte können, hätte er keine Übertretung mehr gegeben. Dann würde es kein Gesetz geben, das man übertreten würde. Dann hätte er gar nicht sterben müssen. Wenn die Leute das logisch durchdenken würden, würden sie den Erlösungsplan besser verstehen. Weil das Gesetz unveränderbar ist, hing er an diesem Holz.
Ja, ansonsten hätte er einfach kommen können und predigen können. Macht euch keinen Kopf. Ich bin gekommen, das Gesetz ist weggenommen.
Wurde der Teufel aus dem Himmel geworfen?
Ja.
Wurden Adam und Eva aus dem Garten Eden geworfen?
Yes.
Wurden an ihre Rückkehr Bedingungen geknüpft?
Ja. Ja, sie wurden wegen der Übertretung hinausgeworfen und Gehorsam würde sie zurückbringen.
Richtig. Aber nur durch den Glauben an den Erlöser, an den Verheißenen.
An den, der fehlerlos war.
Ja, der eine, der sagte, dass er Feindschaft setzen würde zwischen dem Samen des Teufels und dem Samen der Frau, der Kirche.
Ja.
Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben.
Mhm.
Wer sind nach der Verheißung die Erben?
Diejenigen, die Abrahams Same sind, weil sie Christus angehören, die also dem Gesetz gehorchen.
Wenn man also Christus angehört, dann ist man Abrahams Same. Okay. Lass uns dieses kleine Wort Erben betrachten. Und denken wir ein bisschen gründlicher darüber nach, was es bedeutet. Römer 8, Abvers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Das heißt, wenn man sündigt, ist der Sünde Sold der Tod.
So ist es.
Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das heißt, wenn man durch die Kraft des Heiligen Geistes das Leben in Ordnung bringt, dann wird man leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. An anderer Stelle, nämlich Apostelgeschichte Kapitel 5, heißt es, dass man den Heiligen Geist erhält, wenn man Gott gehorcht.
So ist es. Ich glaube, wir haben eine ganze Folge WhatsApp Prof darüber gemacht.
Ja.
Wer die Söhne Gottes sind.
Richtig. Man erhält also dieses geleitet werden durch den Heiligen Geist, wenn man bereut, das heißt, erkennt, dass man ein Übertreter des Gesetzes Gottes ist und Gott bittet, diese Tat zu tilgen. Dann wird man ein Kind Gottes.
Ja.
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Anders gesagt, ist man mit Gott versöhnt. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Gottes Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Martin, kann man Christus aus dieser Gleichung entfernen?
Nein, das geht überhaupt nicht. Er ist derjenige, der einem hilft, ein Sohn Gottes und Erbe zu werden.
Er ist derjenige, der dazu befähigt.
Ja.
Er ist derjenige, der es wieder möglich macht. Er ist derjenige, der vollkommen gehorsam war. Siehe, ich komme um deinetwillen, o Gott, zu tun. Stimmt's? Dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das ist der Charakter Christi. Er, der Sündlose, bezahlte den Preis für meine Übertretungen und durch seine Wunden kann ich geheilt werden. Aber ich muss es mir im Glauben zu eigen machen.
Ja.
Okay. Und wenn ich das tue, dann werde ich zum Miterben des Christus. Okay. Worüber ging dieser erste Teil, den wir gelesen haben? Das Gesetz?
Ja.
Es war ein Fluch. Schafft man das Gesetz ab?
Nein.
Man zahlt den Preis.
Ja.
Gott bezahlt den Preis für uns.
Ja.
Und das Gesetz konnte nicht aufgehoben werden. Kann man das Gesetz vom Erlösungsplan trennen?
Nein. Denn dann trennt man Christus vom Erlösungsplan.
Wenn es kein Gesetz gibt, dann gibt es keine Übertretung. Wenn es keine Übertretung gibt, benötigt man keinen Erlöser. Man hat ihn nicht nötig. Man kann das Gesetz nicht vom Erlösungsplan trennen. Und man kann Christus, den Sündlosen, nicht vom Erlösungsplan trennen.
Nein.
Sie gehören zusammen. Und sie bleiben zusammen. Für alle Ewigkeit.
So ist es.
Römer 4, Vers 14. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das ist eine ganz schön gewaltige Aussage, wenn man sagt, ich werde gerettet, weil ich das Gesetz halte. Dann hat man sich selbst für den Himmel disqualifiziert.
Ja.
Für einige bedeutet das, dass man dann das Gesetz nicht halten müsse.
Leider schlagen sie diesen Pfad ein.
Sie schlagen diesen Pfad ein. Sie trennen die Einheit zwischen Christus und Gehorsam, stimmt's?
Ja, das stimmt. Es ist so, dass man auf der einen Seite die hat und auf der anderen Seite die Legalisten.
Gut, lass uns also diesen Vers anders formulieren. Wenn man gesetzlich ist und denkt, dass man durch das Gesetz gerettet werden kann, dann wird die Verheißung durch den Glauben unwirksam gemacht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn man dagegen das Gesetz hält, kann jeder sehen, dass man das Gesetz hält. Oder wenn man so tut, als ob man das Gesetz hält, könnten einige das so tun, als ob, als ein Halten des Gesetzes sehen.
Aber irgendwann wird das scheitern.
Ja, das wird scheitern.
Man kann es nicht aufrechterhalten, wenn nicht wirkliche Reue oder wahre Überzeugung die Ursache dafür ist, dass man das Gesetz hält. Das wird nicht bestehen.
Nein, das wird es nicht. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das ist so ein gewaltiger Vers. Das Wenn am Anfang ist ein sehr wichtiges Wort, ein kleines Wort, aber wenn man es entfernt, dann fällt die ganze Geschichte auseinander, richtig? Was ist die Voraussetzung? Man muss Christus angehören, um Abrahams Same zu sein. Die Menschen würden das gern umdrehen und sagen, ja, aber Christus ist doch Abrahams Same. Ja, aber bevor Abraham war, bin ich. Es kann nicht auf ihre Weise gehen.
Ja, weil du das kleine Wort wenn angesprochen hast. In der King James hat man immer if, also wenn, oder should, also in etwa sollte. Aber andere Übersetzungen verändern das. Beispielsweise Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die King James sagt, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden sollte. Should. Es steht da nicht shall, also wird. Die anderen sagen shall, also werden. Mit dem wenn ist es genauso. Es gibt eine Voraussetzung. Ja, es ist nicht so, dass das einfach als gegeben angesehen werden kann.
Ja, es gibt eine Bedingung.
Es gibt eine Bedingung.
Gut, Hebräer 6, Vers 17. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Umwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, also diese Verheißung, Erbe zu sein, ist eine unwandelbare Angelegenheit. Gott verspricht es und es wird mit einem Eid begründet.
Ja, es ist verheißen. Das ist unverrückbar.
Man kann es nicht verrücken. Hebräer 11, Vers 9. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Warum waren Isaak und Jakob Erben? Weil sie seine tatsächlichen Nachfahren waren? Aber auch Ismael war es?
Nein, deshalb nicht.
Warum waren sie Erben der Verheißung? Weil sie glaubten.
Durch ihren Glauben.
Und das wurde ihnen als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn man sich Jakob betrachtet, wie er mit Gott rang und sagte, ich lasse dich nicht, außer du segnest mich. Das ist der Weg, wie man Erbe wird. Er bereute also seine Übertretungen. Und er nahm den an, mit dem er rang. Das war Christus. Und er wollte ihn nicht loslassen.
Nein.
So wurde er Erbe der Verheißung.
So ist es.
Aber sie waren Fremdlinge, sie hielten nie etwas. Nein.
Nein, nichts auf Erden. Aber
glücklicherweise nicht, denn sonst wären wir ohne Erbe. Diese Verheißung reicht also bis zum ewigen Leben, richtig?
Ja.
Das ist das wirkliche Versprechen.
Miterben mit Christus, also das ist ein solches Vorrecht.
Ja. Werfen wir einen Blick auf den Galaterbrief. Das ist eine so faszinierende Geschichte. Und es herrscht dazu so viel Verwirrung. Worüber spricht Paulus da? Spricht er über das Gesetz, die 10 Gebote? Spricht er da über das Zeremonialgesetz? Wo stehen wir in dieser Bandbreite? Was, wenn er über beides spricht?
Es kann beides sein. Der Kontext spielt da eine große Rolle. Aber auch, was du vorher erwähnt hattest, die Satzung und das, was Mose niederschrieb, das lag neben der Bundeslade. Und das Moralgesetz in der Bundeslade. Dass Jesus es ans Kreuz nagelte, bedeutet nicht, dass es nichts wert war.
Oh nein, es war der Erlösungsplan im Typus.
Er zerstörte es nicht, er erfüllte es nur.
Richtig. In Christus besteht noch alles. Er ist das antitypische Opfer. Hier ist ein Zitat aus dem Wirken der Apostel. Während Paulus in Korinth weilte, hatte er allen Grund, um einige schon bestehende Gemeinden ernsthaft besorgt zu sein. Durch den Einfluss falscher Lehre, die sich inmitten der Gläubigen in Jerusalem erhoben hatte, griffen Spaltungen, Irrlehren und die Lüste des Fleisches. Interessant, dass das auch immer dazukommt. Schnell unter den Christen in Galatien um sich. Die falschen Lehren vermischen jüdische Überlieferungen mit der Wahrheit des Evangeliums. Sie setzten sich über den Beschluss des Jerusalemer Konzils hinweg und drängten die Bekehrten aus dem Heiden, das Zeremonialgesetz zu befolgen. Die Lage wurde bedenklich. Die Übelstände, die um sich gegriffen hatten, drohten die Gemeinde in Galatien zu zerstören. Nun, Martin, das Vermischen jüdischer Überlieferungen mit der Wahrheit des Evangeliums ist Geschichte.
That's history.
Vermischen die Menschen der Moderne heute nicht menschliche Traditionen mit dem Evangelium?
Genau das Gleiche. Wir haben eine Wiederholung. Also ich glaube, das hat sich nie geändert.
Es findet sich nur auf anderer Ebene statt, richtig? Aber es ist die gleiche Sache. Paulus war durch diesen offenkundigen Abfall derer, die er gewissenhaft in den Grundsätzen des Evangeliums unterwiesen hatte, in seinem Herzen getroffen und in seinem Inneren tief beunruhigt. Sofort schrieb er an die irregeführten Gläubigen, enthüllte die Irrlehren, die sie angenommen hatten, und wies die vom Glauben Abgewichener mit allem Ernst zurecht. Das lässt an die Situation in der Gegenwart denken. Wenn man etwas sagt, dann ist man ohne Liebe.
Da sagen sie, richte mich nicht?
Richte mich nicht. Aber er wies die vom Glauben Abgewichenen mit allem Ernst zurecht. Warum? Weil sie ihm egal waren oder weil er ein strenger Lehrmeister war? Oder weil er sich um sie sorgte?
Weil er sich um sie sorgte. Nun, das bringt mich auch zum Thema, dass Menschen uns Vorwürfe machen, den Abfall in den eigenen Reihen nicht zu thematisieren. Nun, wir thematisieren die Übertretung sehr wohl, aber wir greifen keine einzelnen Übertreter heraus.
Nein, aber derjenige darf sich gern angesprochen fühlen.
Wir sind vehement gegen jeglichen Abfall.
Richtig.
Aber wir spielen nicht das Spiel, auf Einzelpersonen zu zeigen.
Außer es ist eine öffentliche Sünde.
So ist es.
Das kann öffentlich getadelt werden.
Sicher doch. Aber man kann sehen, dass Paulus mit den Galatern genauso verfuhr.
Ja.
Er tadelte sie mit allem Ernst, aber er griff sich nicht einzelne heraus.
Nein, davon wird hier nichts erwähnt. Zuerst begrüßte er die Galater mit den Worten, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Doch dann richtete er folgenden scharfen Tadel an sie. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasset von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass etliche da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen, anders, als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Paulus hatte im Einklang mit der Heiligen Schrift gelehrt und der Heilige Geist hatte sich zu seiner Arbeit bekannt, deshalb warnte er seine Brüder davor, auf Lehren zu hören, die der Wahrheit, die er verkündigt hatte, widersprachen. Und doch wären sie zugunsten ihrer Lieblingstheorie Paulus lieber losgeworden.
Wollen Sie das heute nicht immer noch?
Auch heute. Es gibt ganze Bewegungen, besonders in unserem Land. Sie sagen, dass man die Schriften von Paulus nicht einschließen kann, denn sie widersprechen ihren Lieblingsdogmen. Der Exklusivität.
Ja.
Der Apostel beschwor die galatischen Gläubigen, sorgfältig über ihre erste Erfahrung im christlichen Leben nachzudenken. Oh, ihr unverständigen Galater, rief er ihnen zu. Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich durch euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so viel umsonst erlitten? Wenn anders, das konnt umsonst sein, der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben. Nun, Martin, Gott betrachtete dich und sah deinen wunderschönen Gehorsam und deshalb berief er dich ins Missionswerk, richtig?
Definitiv nicht.
Definitiv nicht, stimmt's? Nun, wir waren draußen in der Welt, machten unser Ding.
Tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was er sich von uns erwartete.
Du warst mitten in der Nacht als Rave-DJ aktiv.
Mitten in der Nacht, wie wahr?
Und wenn du zu erschöpft warst, hat deine Frau übernommen. Und ich war ein Atheist, der Gott verfluchte, während er an die Evolution glaubte. Also ich wurde definitiv nicht durch die Werke des Gesetzes erlöst. Und du auch nicht, oder?
Nein.
Und so ist es auch niemand anders auf diesem Planeten. Denn alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Wenn man also denkt, durch die Werke des Gesetzes erlöst werden zu können, dann sollte man nochmals darüber nachdenken.
Es gibt nur den Glauben an Jesus Christus, der das ändert.
1. Korinther 12, Vers 3. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Martin, wenn man nicht sagen kann, dass Jesus Herr ist, dann hat man den Heiligen Geist nicht, stimmt's? Nun, viele sagen, dass Jesus der Herr ist, aber sie halten das Gesetz nicht. Dann können sie auch nicht den Heiligen Geist haben, denn in Apostelgeschichte 5 heißt es, dass der Heilige Geist denen gegeben wird, die gehorsam sind. Hattest du den Heiligen Geist? Hatte ich den Heiligen Geist?
Er war immer da und klopfte an.
Ja, aber ich hatte ihn nicht. Er war noch keine Gabe.
Nein, du hattest ihn noch nicht angenommen.
Er war ein Werkzeug, das das Gewissen ansprach.
Ja.
Und wer schlug dagegen aus? Doch du und ich und Paulus. Bis er einen Schlag bekam. Hast du einen Schlag versetzt bekommen?
Ja.
Ich bekam auch einen Schlag.
Du bekamst einige.
Er ist also Herr. Er ist Kyrios. Was bedeutet das? Thayers Lexikon definiert es so: derjenige, dem eine Person oder eine Sache gehört, worüber er Entscheidungsgewalt hat, der Meister, der Gebieter, der Besitzer, der sich auch dieser Sache entledigt, der Eigentümer, der Kontrolle über eine Person hat, der Dienstherr und Gebieter. Im Staat ist es der Souverän, der Fürst, der Anführer, der römische Kaiser. Ein Ehrentitel, der Respekt und Verehrung ausdrückt, mit dem die Knechte ihren Herrn begrüßen. Dieser Titel wird Gott, dem Messias, verliehen und Teil der Rede. Ein Nomen, Geschlecht, männlich. Es ist nicht Transgender.
Es hat keine Identitätskrise.
Nein, es identifiziert sich nicht als Katze oder irgend so etwas. Es ist das, was es ist. Martin, hier ist der Herr Jesus Christus. Er ist der Eigentümer, er ist der Schöpfer, er ist der Eigentümer durch die Schöpfung und Eigentümer durch die Erlösung.
Er ist Gott.
Er hat uns zurückgekauft. Und er ist Gott. Und er ist der Messias. Wenn ich also sage, dass er der Herr ist und dass er der Gebieter ist, dann muss ich ihm gehorchen.
Ja.
Okay. So stellte Paulus die Gläubigen in Galatien vor das Gericht ihres eigenen Gewissens und suchte sie auf ihrem Wege aufzuhalten. Er vertraute der rettenden Macht Gottes und weigerte sich, die Lehren der abgefallenen Lehrer anzuerkennen. Zugleich bemühte er sich, die Bekehrten davon zu überzeugen, dass sie gröblich getäuscht worden seien, dass sie aber Satans Absichten vereiteln könnten, wenn sie zu ihrem früheren Glauben an das Evangelium zurückkehrten. Er stellte sich entschieden auf die Seite der Wahrheit und Gerechtigkeit, und sein fester Glaube und sein Vertrauen zu der Botschaft, die er verkündigte, wurden vielen, die im Glauben schwankend geworden waren, eine Hilfe, zur Treue ihrem Heiland gegenüber zurückzukehren. Wie unterschiedlich war doch die Schreibart des Apostels an die Korinthergemeinde von seinem Verhalten gegenüber den Galatern. Die einen tadelten er rücksichtsvoll und feinfühlend, die anderen strafte er mit Worten schonungsloser Missbilligung. Die Korinther waren einer Versuchung erlegen. Es ist also manchmal nötig, falsche Evangelien zu tadeln. Passierte das bei der Reformation?
Gewiss doch. Worum ging es denn bei den Thesen von Martin Luther?
Richtig. Darin befasste sich mit den Überlieferungen der Menschen, richtig? Mit Ablässen. Eine reine Überlieferung der Menschen. Damit man für eine Struktur zahlte, die aufgerichtet worden war, mit wunderbaren Denkengemälden, die eines Tages im Nichts enden wird.
Und die einem Erlösung bringen sollte.
Ja, die einem Erlösung bringen sollte. Was für ein Unsinn. Und er tadelte es zurecht. Er legte viel Gewicht auf die Gerechtigkeit aus Glauben. Und das zurecht.
Ja.
Macht das jetzt die Gerechtigkeit aus Glauben null und nichtig?
Nein.
Nein. Aber leider scherten die Leute jetzt auf die andere Seite aus und legten darauf mehr Gewicht als auf Gehorsam.
Das klingt nach den Galatern.
Es ist wie bei den Galatern. Also wir haben heute die gleiche Situation, nur in einer anderen Verpackung.
Ja, und sagen wir mal, auch anders wie bei den Gemeinden in Korinth und Galatien, die Dinge anders taten, aber bei beiden war es Abfall.
Ja, Sie waren verwirrt und irregeleitet worden von den ausgeklügelten Spitzfindigkeiten von Lehrern, die ihnen unter dem Deckmantel der Wahrheit Irrlehren gebracht hatten. Daher bedurfte es der Rücksicht und Geduld, sie zu lehren, das Falsche vom Wahren zu unterscheiden. Wäre Paulus mit Härte oder unbesonnenem Eifer vorgegangen, hätte das seinen Einfluss auf viele, denen er gern helfen wollte, zunichte gemacht. In den Gemeinden Galatiens aber traf offener, unverhüllter Irrtum an die Stelle des Evangeliums. Hier wurde tatsächlich Christus, der wahre Grund des Glaubens, um veralteter jüdischer Bräuche willen aufgegeben. Wenn man sich den Katholizismus von heute anschaut, verneinen sie nicht vollständig die Erlösung in Christus?
Komplett.
Da gibt es keine Erlösung in Christus. Alles kommt durch die Sakramente, durch Zeremonien und durch Erlässe.
Ja.
Nichts, aber auch gar nichts hat mit Christus zu tun. Man hat ihn nicht einmal in der Versöhnung. Der Apostel war sich darüber klar, dass die Gläubigen in Galatien von diesen gefährlichen Einflüssen nur befreit werden konnten, wenn die entschiedensten Maßnahmen ergriffen und die schärfsten Warnungen erteilt würden. Für jeden Diener Christi ist es wichtig, Martin, dass er lernt, sich in seine Arbeit auf die einzustellen, denen er helfen will. Martin, wir haben eine ganze Welt, die von Tradition durchdrängt ist. Und wir haben eine ganze protestantische Welt, die nicht länger irgendein Irrtum beim Katholizismus sieht.
Ja, sie reichen sich die Hand.
Wie kann das irgendeinen Sinn ergeben?
Aber sogar in unserer eigenen Kirche ist es ebenfalls wichtig, sich daran zu halten. Es gibt da sehr viel Abfall. Als Diener Christi oder Pastor muss man auch wissen, wie man mit jeder Situation umgeht.
Ja, und als Glied muss man wissen, wie man mit denen in hohen Positionen umgeht, die denken, dass die Einheit mit denen draußen außerhalb des Bereichs Gehorsam gegen alle Gebote Gottes, der Weg in die Zukunft zu sein scheint.
Ja.
Aber in Wirklichkeit sollte das getadelt werden. Und zwar genauso, wie Paulus die Galater tadelte. Feingefühl und Geduld, Entschiedenheit und Festigkeit sind gleicherweise notwendig, aber sie müssen mit besonderer Einsicht geübt werden. Mit Menschen verschiedener Sinnesarten unter wechselnden Umständen und Bedingungen richtig umgehen zu können, ist eine Aufgabe, die eine vom Geist Gottes erleuchtet und geheiligte Weisheit und Urteilsfähigkeit erfordert. Ich denke da an Salomo, der um Weisheit betete. Aber er betete auch um ein empfindsames Herz. Und
das macht
seine
Sinn.
Reichtümer bekam er auch. Es ist so schade, dass er später trotzdem abfiel. In seinem Brief an die Gläubigen in Galatien gab Paulus einen kurzen Überblick über die wesentlichen Geschehnisse, die mit seiner Bekehrung und seiner ersten christlichen Erfahrung verbunden waren. Dadurch wollte er ihnen zeigen, dass er durch eine besondere Offenbarung der göttlichen Macht zur Erkenntnis und Annahme des Evangeliums geführt worden war. Eine von Gott selbst empfangene Unterweisung hatte Paulus veranlasst, die Galater in solch nachdrücklicher und bestimmter Weise zu warnen und zu ermahnen. Deshalb schrieb er nicht zögernd oder zweifelnd, sondern aus der Gewissheit einer wohlbegründeten Überzeugung und aus umfassender Kenntnis. Deutlich stellte er dar, welchen Unterschied darin besteht, ob man von Menschen belehrt oder unmittelbar von Christus unterwiesen worden ist. Nun, er schrieb all diese Dinge nieder und wir können sie lesen. Und werden sie völlig durcheinander geworfen?
Oh ja, der Römerbrief und der Galaterbrief übrigens auch.
Sagte Petrus nicht, dass einiges von dem, was Paulus schreibt, schwer zu verstehen ist? Aber tatsächlich ist es doch so, dass es nicht so schwer zu verstehen ist, wenn man anfängt, es aufzudröseln. Es ist das Verhältnis von Gnade und Gesetz.
So ist es. Man muss das nur in den Kontext setzen. Und wenn man dann mit diesem Wissen im Hinterkopf anfängt, es zu lesen, ist viel gelöst.
Wenn man also den Römerbrief hernimmt,
nein.
Wo es heißt, wird man durch das Halten des Gesetzes erlöst? Definitiv nicht. Man wird
nein.
Nicht durch das Halten des Gesetzes erlöst. Heben wir nun das Gesetz auf? Das sei Ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Für viele muss das gedanklich eine kognitive Dissonanz sein, ein Widerspruch im Denken. Wie kann man etwas bestätigen, was man für die Erlösung nicht gebrauchen kann?
Schau, aber wenn man den Kontext versteht, ja, dann ergibt es Sinn. Aber wenn man einfach nur das eine möchte,
ja, wenn man eines nur ein Strichlein über das andere erhöht,
ja,
dann wird man verwirrt.
So ist es. Ja, wenn man eines vor das andere setzt, wo es nicht sein sollte, wenn man das Gesetz loswerden möchte, dann kann man den Römerbrief so lesen und dadurch das Gesetz loswerden. Aber wenn man wissen möchte, wie man erlöst wird, dann liest man darin, dass das Gesetz aufgerichtet wird, aber eben nicht so, wie du sagtest, dass man es hält, weil man durch das Gesetz erlöst werden möchte.
Ja, aber man muss es immer noch halten.
Ja, man muss es halten.
Denn niemand wird dadurch gerettet, dass er das Gesetz hält. Aber niemand wird erlöst, indem er das Gesetz missachtet.
Ganz genau. Lass es mich einfach klarstellen. Denn die Leute neigen dazu, Dinge misszuverstehen, so wie ich es ausdrücke. Denn manchmal steht die Sprachbarriere im Weg.
Ja.
Ich meine Folgendes. Man hält das Gesetz, weil man erlöst ist. Weil man es halten möchte. Man hält es nicht, um gerettet zu werden.
Wer befähigt einen denn, es halten zu wollen?
Jesus.
Denn das Fleisch streitet dagegen, es zu halten.
Sicherlich.
Kürzlich saß ich wartend in einem Restaurant. Ich wollte mir etwas mitnehmen. Und da blätterte das Fernsehprogramm auf dem Bildschirm. Es war schwer, nicht hinzusehen, weil er sich direkt vor meiner Nase befand. Da liefen Musikvideos. Und das war so ungehörig und zügellos. Und man denkt sich, danach verlangt es die Welt. Das geht ja in den Nachtclubs vor sich, richtig? Das ist eine Darstellung dessen, was da geschieht. Und man kann sehen, wie das Fleisch gegen das Gesetz streitet. Und man kann Gott nur danken, dass das keine Macht mehr hat.
Ja.
Denn wie viele Menschen werden ruiniert, weil das Macht über sie hat?
Das ist wahr.
Aber das ist die Norm und der Standard der Welt. Das Fleisch streitet gegen die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit streitet gegen das Fleisch. Alles sehr interessant. Der Apostel bat die Galater eindringlich, sich von den falschen Führern zu trennen, durch die sie verführt worden waren, und zu dem Glauben zurückzukehren, den unverkennbaren Beweise göttlicher Bestätigung begleiten hatte. Die Männer, die versucht hatten, sie vom Glauben an das Evangelium abwendig zu machen, waren Heuchler, ungeheiligt in ihren Herzen und verdorben in ihrem Wandel. Martin, wenn man das zu einigen der modernen Lehrer da draußen sagen würde, wären sie tief beleidigt. Ihre Frömmigkeit bestand in einer Reihe von Bräuchen, durch deren Beachtung sie hoffen, die Gunst Gottes erwerben zu können. Sie hatten kein Verlangen nach einem Evangelium, das Gehorsam gegenüber dem Wort verlangte. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier zitiert sie Johannes 3, Vers 3. Eine auf derartiger Grundlage ruhende Religion fordere ein zu großes Opfer, meinten sie. Deshalb beharrten sie bei ihren Irrtümern und betrogen sich selbst und andere. Die Heiligkeit des Herzens und Lebens durch äußerliche religiöse Formen zu ersetzen, ist dem unbekehrten Wesen heute noch genauso verlockend wie zur Zeit jener jüdischen Lehrer. Heute wie damals gibt es falsche geistliche Führer, deren Lehren viele begierig lauschen. Ich saß da und schaute mir an, wie sie zu diesen Mega-Gemeinden sprachen und ein Wohlstandsevangelium predigen, ohne jeglichen Gehorsam gegenüber irgendeiner Forderung Gottes. Ist das nicht erbärmlich?
Nein, es ist in Wirklichkeit traurig. Und dazu denkt eine Mehrheit so. Wenn man in der Minderheit ist, nun, Jesus sagte, dass der Weg schmal ist und mit allerlei Hindernissen erfüllt ist.
Es ist Satans wohlüberlegtes Bemühen, Menschen von der Heilshoffnung in Christus und vom Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz abzubringen. Zu allen Zeiten passt der Erzfeind seine Versuchungen, den Vorurteilen und Neigungen derer an, die er irreleiten will. Im apostolischen Zeitalter verleitete er die Juden, das Zeremonialgesetz zu erhöhen, Christus aber zu verwerfen. Jetzt verführt er, unter dem Vorwand, Christus zu ehren, viele vorgebliche Christen dazu, das Sittengesetz gering zu schätzen und zu lehren, dass Gottes Weisungen ungestraft übertreten werden dürfen. Es ist die Pflicht eines jeden Dieners Gottes, diesen Verfälschern des Glaubens fest und unterschiedenen entgegenzutreten und alle Irrtümer durch das Wort der Wahrheit furchtlos bloßzustellen. Martin, einige von ihnen erklärten die Tugenden des Gesetzes, aber sie missachteten das vierte Gebot.
Ja.
Haltet nur ja meine Sabbate, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch für ewiglich. Richtig? Dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Sie schieben das einfach beiseite und versuchen für ihren Standpunkt einen Beweis in der Schrift zu finden, wobei es doch keinen gibt.
Nein.
Bei seinen Bemühungen, das Vertrauen seiner Brüder in Galatien wiederzugewinnen, rechtfertigte Paulus geschickt seine Stellung als Apostel Christi. Er bezeichnet sich als ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, den auferweckt hat von den Toten. Einer, der seine Berufung von Gott erhält. Und
so ist es.
Entweder gehorcht man dem oder eben nicht.
Es ist wie bei der Frau, die dich anrief und sagte, dass Gott sie informierte, dass du das Buch ihres verstorbenen Mannes beenden solltest. Und sie redete immer weiter. Und dann sagtest du ihr,
aber ich habe noch keine solche Anweisungen erhalten. Nicht von Menschen, sondern von der höchsten Autorität im Himmel hatte er seinen Auftrag empfangen. Sein Apostelamt war von dem allgemeinen Konzil in Jerusalem anerkannt worden, dessen Entscheidungen er in seinem ganzen Wirken unter den Nichtjuden nachgekommen war. Paulus lag es fern, sich selbst zu verherrlichen, aber um die Gnade Gottes zu preisen, bezeugte er denen, die sein Apostelamt leugneten, ich achte doch, ich sei nicht weniger, als die hohen Apostel sind. Ein Zitat aus 2. Korinther 11, Vers 5. Wer seine Berufung und sein Werk herabzusetzen suchte, stritt wider Christus, dessen Gnade und Kraft sich durch Paulus bekundeten. Durch den Widerstand seiner Feinde sah sich der Apostel gezwungen, entschieden für seine Stellung und sein Ansehen einzutreten. Denen, die einst in ihrem Leben die Kraft Gottes erfahren hatten, legte Paulus nahe, zu ihrer ersten Liebe zum Evangelium zurückzukehren. Ist das auch unsere Aufgabe?
So ist es. Wir sprachen darüber, sich für all das vorzubereiten, was uns bevorsteht. Wir können also erwarten, dass diese Dinge, die sich in Galatien und in Korinth ereigneten, auch passieren werden.
Werden wir Widerstand von Lehrern zu erwarten haben, die Traditionen über die Schrift stellen? Kann das in unseren eigenen Reihen passieren?
Oh, die Frage ist nicht, ob es das kann. Es geschieht.
Okay. Wenn es sein kann, eine Gesetzgebung zu unterstützen, die sich gegen Gewissensfreiheit wendet, könnten doch gewiss viele den Standpunkt derer beziehen, die einmal Gesetze machen, die Gottes Gebote verneinen, aufgrund ihrer tradierten Konzepte über die Gerechtigkeit. Viele könnten Stellung auf deren Seite beziehen. Dann wird die gleiche Ermahnung gelten, die schon Paulus hatte. Unwiderlegbar bewies er ihnen, welch ein Glück es ist, freie Männer und Frauen in Christus zu werden, der durch seine versöhnende Gnade alle, die sich ihm völlig übergeben, mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet. Das ist die Quintessenz. Man muss die Gerechtigkeit Christi annehmen, denn die eigene Gerechtigkeit wird nicht genügen.
Punktum.
Und jetzt sagen Leute, Gerechtigkeit aus Glauben verneint das Gesetz. Nein, es erhöht das Gesetz.
Ja.
Denn schon im Wort Gerechtigkeit steckt das zu tun, was recht ist.
So ist es. Und wenn man ein Erbe sein möchte, so wie es Paulus auch den Galatern sagte, muss man dem Gesetz gehorchen. Denn nur so kann man Christus gehorchen.
Christus selbst sagte, ich habe die Gebote gehalten.
Ja.
Ich habe die Gebote gehalten. Wenn er sie hielt, wie hielt er sie denn? Zur Hälfte oder vollkommen?
Vollkommen.
Er hielt sie vollkommen. Kann ich sie vollkommen halten?
Nein.
Wessen Gerechtigkeit brauche ich also?
Christi Gerechtigkeit.
Ich brauche seine, also muss er in mir wirken, damit ich das Gesetz vollkommen halten kann.
So ist es.
Also muss ich in meiner Sphäre wirken und er muss in seiner Sphäre wirken.
Und das kann nur durch Glauben geschehen.
Ja, nur durch Glauben. Er vertrat den Standpunkt, dass jeder, der gerettet werden will, eine echte persönliche Erfahrung mit Gott gemacht haben muss. Ich kann nicht in einer Gruppe erlöst werden.
Nein.
Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht einer Gruppe angehöre.
Nein, denn die Gruppe
beherbergt
die Wahrheit. Und man muss ihr angehören, aber man wird aufgrund individueller Entscheidungen erlöst.
Richtig. Die eindringlichen Worte der Ermahnung des Apostels blieben nicht fruchtlos. Der Heilige Geist wirkte mit großer Macht und viele, die auf Abwege geraten waren, kehrten zu ihrem Glauben an das Evangelium zurück. Von nun an standen sie fest in der Freiheit, die Christus ihnen erworben hatte. Freiheit wovon?
Frei von der Verdammung des Gesetzes.
Richtig. Und frei von der Knechtschaft der Sünde.
So ist es.
Das heißt doch, dass man zurück zur Übereinstimmung mit dem Gesetz gebracht wurde. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Von nun an standen sie fest in der Freiheit, die Christus ihnen erworben hatte. In ihrem Leben offenbarte sich die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Martin, müssen wir uns da nicht fragen, ob wir Liebe für diejenigen besitzen, die nach den Standards, die wir haben, nicht notwendigerweise Liebe verdienen?
Das müssen wir.
Besaß Jesus Liebe für diejenigen, die sie nicht verdienten?
Ja.
Okay. Freude?
Ist das weltliche Freude oder die Freude, erlöst zu sein?
Was ist die Freude von Christus? Ist es für Christus nicht eine Freude zu sehen, wie Sünder gerettet werden? Bist du glücklich, wenn du siehst, wie ein Sünder gerettet wird?
Gewiss.
Friede? Auch inmitten eines Sturms?
Und das ist nicht Friede und Sicherheit, wie es gerade von den Nationen eingefordert wird.
Und ich bin so froh, dass du Geduld gelernt hast. Stimmt's, Martin?
Daran arbeite ich noch.
Daran arbeiten wir noch. Freundlichkeit? Gütigkeit? Glaube? Sanftmut? Keuschheit?
Ja, Mäßigkeit ist auch eines dieser einfachen.
Ja. Gottes Name wurde verherrlicht und viele wurden in jener Gegend den Gläubigen hinzugetan. Ist es nun einfach?
Nein. Ich sagte ja, dass ich daran arbeite, aber das ist falsch ausgedrückt. Ich muss es Jesus erlauben, dass er mir hilft, daran zu arbeiten.
Da hast du sehr recht. Gehen wir doch zurück zum Galaterbrief. Ich sage aber, solange der Erbe, also derjenige, der die Verheißung erbt, stimmt's? Solange er unmündig ist, besteht es zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist.
Wow.
Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Als ich noch richtig jung war, ich denke so 9 oder 10 Jahre alt, hatten wir jemanden als Logiergast bei uns zu Hause. Meine Eltern hatten jemanden bei uns aufgenommen, der aus Übersee gekommen war und ihn unter ihre Fittiche genommen. Und er fing bald an zu denken, dass es seine Aufgabe wäre, über mich zu bestimmen. Ich war so an die 10 und er legte die Regeln fest. Und natürlich nahm ich sie gerne an, nicht wahr?
Ja, natürlich.
Natürlich nicht. Ich rebellierte mit jeder Faser meines Wesens und bezeichnete ihn mit einem Fluchwort, dem Kostgänger folgte. Du bist nur ein Kostgänger. Wer zum Kuckuck meinst du zu sein, mir zu sagen zu können, was ich machen soll? Tatsache war aber auch, dass er größer und stärker als ich war. Ich hatte eine schwere Zeit. Aber in meinen Augen war er ein Untergebener. Aber er gebot mir, sodass ich der Untergebene war. Diese Sachen sind alle sehr interessant, Martin. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan.
Made of a woman, made under the law.
Martin, damit ist das Dogma von der unbefleckten Empfängnis dahin.
Ja.
Leider gehört es laut diesem Vers in den Papierkorb, denn diese Frau stand unter dem Fluch des Gesetzes. Sie war also nicht unbefleckt, ohne Sünde.
Nein.
Und wie könnte sie es auch sein?
Genau.
Denn sie brauchte Erlösung. Und diese konnte nur durch das Blut Christi kommen. Martin, in all dem steckt so viel Tiefe. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, das heißt unter dem Fluch des Gesetzes, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen.
Sodass wir Erben werden sollten.
Ja, damit wir Erben werden konnten. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Wenn ich also den Sohn nicht habe und auch den Geist des Sohnes nicht habe, von ihm, der alle Vorschriften hielt und der meine Gerechtigkeit ist, dann bin ich verloren. Das gilt auch für Maria. Sie war unter dem Gesetz geboren. Der einzige Weg, wie sie gerettet werden konnte, war durch das Lammesblut. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das ist eine wunderbare Lehre über die Erlösung.
Ja, das steht fest.
Paulus fährt fort. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie gut er das ausdrückt. Wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Martin, wenn man einmal die Erlösung geschmeckt hat, wenn man schon einmal geschmeckt hat, dass der Herr gut ist, wenn man die erlösende Kraft geschmeckt hat, die einen aus dieser Welt der Sünde und Verkommenheit herausgenommen und einen zum Verständnis von heiligen, reinen, gerechten und guten Dingen gebracht hat, warum sollte man dann zu den armseligen Grundsätzen zurückkehren, unter deren Knechtschaft wir uns befanden?
Ja.
Möchtest du zurück in die Rave-Szene?
Nein, ganz und gar nicht.
Hast du irgendein Verlangen, dahin zurückzukehren? Zieht es dich dorthin?
Das wäre wie ein Hund, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt.
Ja, gut gesagt, Martin. Das ist übrigens biblisch. Ihr beachtet Tage. Müssen wir dazu noch mehr sagen? Und Monate und Zeiten und Jahre. Wie viele Feste hatten wir erst vor kurzem, die sich mit dem Beachten von Tagen, Monaten und Jahren befassten? Und für eine kurze Zeit hat man in dieser Zeit des Beachtens von Tagen und Monaten eine Sehnsucht nach etwas Besserem. Aber wenn die Tage vorbei sind, geht es zurück zur Tretmühle und zum alten Leben. Nichts hat sich verändert. Ich fürchtete um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan, ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus. Er hat also einen Stachel im Fleisch, der da war, um ihn zu erinnern und um ihn demütig zu halten. Martin, ich habe Neuigkeiten für dich.
Ich habe ein paar Stacheln.
Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Er muss ein ernstes Problem mit seinen Augen gehabt haben.
Nun, nachdem er durch Jesus sogar geblendet worden war, behielt er das als Erinnerung.
Ja, seine Augen waren nicht mehr wie vorher. Er sagt sogar, dass er mit so großen Buchstaben selbst schrieb. Ich kann ihm das nachfühlen. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber all diese Traditionen und all diese Dinge, womit die Welt durchtränkt ist, werden uns nicht retten.
Nein.
Man muss diese Beziehung haben.
Ja.
Man muss diesen Prozess der Reue und Annahme durchmachen. Man muss sich demütigen. Man muss zerschellen auf dem Felsen. Was muss da zerbrechen? Was muss auf dem Felsen zerschellen?
Alles vom Ich, der alte Mensch.
Der eigene Stolz muss auf dem Felsen zerstellen. Die Eifersucht muss auf dem Felsen zerstellen. Der Hass, den man auf das, was auch immer da draußen in der Welt hat, muss auf dem Felsen zerstellen. All diese Dinge müssen auf dem Felsen zerschellen.
Alles Selbstsüchtige, alles, woran man sich klammert, alles, von dem man denkt, dass man es nicht überwinden kann, das muss auf dem Felsen zerschellen.
Es muss zerbrechen, es muss zerschellen. Auf dass es niemals mehr wiederbelebt werden möge. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Das heißt, unter der Knechtschaft des Gesetzes.
Ja, ihr, die ihr versucht, das Gesetz zu halten, um erlöst zu werden.
Ja, gut formuliert. Hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Das ist eine wunderschöne Allegorie. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren. Das war nicht durch Glauben, sondern durch die eigenen Werke. Der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen biblischen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, Erlösung durch das Gesetz, das ist Hagar.
Ja.
Durch meine Werke werde ich mich selbst retten.
Through my works I will save myself.
Das fing in Wirklichkeit schon mit Kain an.
Ja, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Die Leute nehmen diese Verse und sagen, schau, das Gesetz ist weg.
Ja, verschwunden. Ah.
Die Erlösung durch die eigenen Werke.
Das ist weg.
Sie wird einen nicht retten.
Genau.
Denn es steht geschrieben, freu dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wer auf dem Felsen zerbrochen ist und dem Glauben empfängt, hat mehr Kinder. Bekehrt zum Evangelium durch deren Zeugnis.
So ist es.
Wir aber Brüder sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Nichts hat sich seit der Zeit von Kain und Abel geändert. Nichts.
Nein, seit damals ist es immer noch dasselbe. Die aus dem Geist Geborenen werden von den anderen verfolgt.
Ja. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Manche nehmen das wörtlich und machen daraus eine Rassenfrage. Ist es nicht traurig, dass sie es nicht kapieren?
Ja.
Was ist denn eine Allegorie?
Stimmt.
Nichts Wörtliches, sondern
ja.
Bildhaft.
Es sollte einem zeigen, wie es in jeder Situation passen kann.
Martin, wir müssen unser Schiff durch all diese Sümpfe steuern. Was ist jetzt das Wesentliche bei dem ganzen Gespräch? Der Punkt ist doch einfach, dass man Gesetz und Gnade, Gerechtigkeit und Erbarmen ins richtige Verhältnis setzen muss. Man kann niemals die Gerechtigkeit verneinen.
Nein.
Momentan bin ich stark mit einer Predigt beschäftigt. Ich kann da ein wenig vorwegnehmen. Ich sage darin, dass es in der Welt ein Riesengeschrei nach Gerechtigkeit gibt. Nicht wahr?
Ja. Ja, das gibt es.
Auf allen Ebenen gibt es diesen Ruf nach Gerechtigkeit. Aber es gibt keine Gerechtigkeit. Nimmt man nur den Krieg in Gaza. Auf beiden Seiten der Kluft hat man einen starken Ruf nach Gerechtigkeit.
Genau.
Nimmt man das Thema Kindesmissbrauch und Pädophilie, gibt es einen lauten Ruf nach Gerechtigkeit. Nimmt man all die Ungerechtigkeiten, die in der Welt passieren, sogar an den Gerichtshöfen, gibt es einen lauten Aufschrei nach Gerechtigkeit. Und manche Leute werden als Unschuldige zu 40 oder 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Und manche denken, ein bisschen Geld in der Tasche ist eine faire Wiedergutmachung für so einen Fehler. Aber Gott sei Dank macht Gott keine Fehler, stimmt's?
Gott sei Dank.
Und dann dachte ich über mich nach. Und ich glaube, dass jeder auf der Welt diesen Gerechtigkeitssinn hat. Schließt das den Atheisten mit ein?
Ja, sogar er möchte Gerechtigkeit.
Er möchte Gerechtigkeit. Aber wird er sie je bekommen?
Nicht auf die Weise, wie er möchte.
Nein.
Nein.
Es wird nie Gerechtigkeit für den Atheisten geben. Denn wie er meint, wird es keine finale Gerechtigkeit geben, weil, wie er glaubt, nach diesem Leben ja nichts mehr kommt.
Stimmt.
Er ruft zwar nach Gerechtigkeit, hat aber nicht die Mittel, um sie zu bekommen, was ja ziemlich lächerlich ist. Wie kann man sein Leben so führen wollen, dass man sich zwar für Gerechtigkeit einsetzt, wenn doch die eigene Welt sich Gerechtigkeit verneint? Man wird sie niemals empfangen. Es muss also eine finale Sammlung der Menschen geben, die Gesetze und Gnade ins richtige Verhältnis zueinander setzen. Gerechtigkeit und Erbarmen. Wenn wir dabei zu einer Schlussfolgerung kommen wollen, würdest du dazu stimmen, Martin, dass eine finale Sammlung nach dem Ende der längsten Zeitprophetie in der Bibel ihren Anfang nimmt?
Ja.
Die Prophezeiung von den 2300 Tagen, nach der keine Zeit mehr sein würde.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass die Welt zu Ende gekommen ist, aber prophetische Zeit hat ihr Ende erreicht. Nun, diese Prophetie ging 1844 zu Ende. Ja. Nach 1844 würde es keine prophetische Zeit mehr geben, sondern nur noch prophetische Ereignisse. Die letzte Bewegung, um aus der Kirche in der Wüste herauszukommen, würden dann jene sein, die die Gebote Gottes halten und am Zeugnis Jesu festhalten. Ist das biblisch?
Ja, Offenbarung 12 und 14.
Sie werden die drei Engelsbotschaft predigen und den weltweiten lauten Ruf verkünden. Danach wird keine andere Bewegung kommen, da der laute Ruf in der Wiederkunft Christi seinen Höhepunkt hat. Würdest du da zustimmen?
So ist es. Die letzte Bewegung seit 1844.
Und keine weitere?
Nein.
Nein, eine weitere kann es nicht geben. Wir zitieren hier das Wirken der Apostel, Seite 163. Gott hat seine Gemeinde auf Erden zu einem Vermittler seines Lichts gemacht. Und durch sie tut er seine Absichten und seinen Willen kund. Er gibt keinem seiner Diener eine Erfahrung, die von der Gemeinde losgelöst oder gar im Gegensatz zu ihr stünde. Sogar Paulus erhielt die Anweisung, zu einem bestimmten Ort zu gehen, und ihm würde von der Gemeinde gesagt werden, was er tun sollte.
Ja, nachdem Jesus ihm persönlich erschienen war, sandte er ihn zurück zur Gemeinde.
Ja. Die Erkenntnis seines Willens offenbarte auch nicht einem Menschen allein für die ganze Gemeinde, während die übrige Gemeinde, der Leib Christi, im Dunkeln bliebe. Wenn er jemandem Licht gibt, sagen wir einmal einem Propheten, muss es in der Kirche verbreitet werden. Und die Propheten gab es für die Kirche, damit seine Diener ihr Vertrauen weniger auf sich selbst, sondern mehr auf die anderen setzen, die ebenfalls zur Förderung des Werkes Gottes berufen sind, stellt der Herr sie in seiner Vorsehung in eine enge Verbindung zu seiner Gemeinde. Gott hat also eine Kirche.
So ist es.
Hier ist ein Zitat aus dem Schatzkammer der Zeugnisse. Was Bruder D. neue Erkenntnisse nennt, ist scheinbar harmlos. Es macht auch nicht den Eindruck, als könne jemandem daraus Schaden erwachsen. Aber Geschwister, es ist Satans List, sein Stoßkeil. Er hat das immer wieder versucht. Jemand greift einen neuen, anregenden Gedanken auf, der der Wahrheit nicht zu widersprechen scheint. Er redet darüber und verweilt dabei, bis er ihm wertvoll und wichtig erscheint, denn Satans Einfluss ist groß, diesen Anschein zu erwecken. Schließlich wird es der alles andere beherrschende Gedanke, um den alles kreist, und die Wahrheit ist im Herzen entwurzelt. Martin, ist es also möglich, dass innerhalb der Kirche,
ja,
Bruder A, B, C oder D, anfangen kann, immer auf einem bestimmten Thema herumzureiten, das an sich nicht falsch ist, aber von der Botschaft ablenkt, die der Welt in unserer Zeit verkündet werden muss?
Aber sicher doch. Wir sehen das ständig geschehen. Sieht man sich als Beispiel Daniel 11 und 12 an. der Nordkönig und der Südkönig. Das ist kein heilsrelevantes Thema. Aber wenn man dabei verweilt und es zulässt, dass es die ganze eigene Zeit wegnimmt, kann es zu einer problematischen Sache werden.
Richtig, also jede andere Lehre, egal was es ist, eine bestimmte Sache, die einen finanziert, alles, was von der eigentlichen Mission ablenkt, nämlich gegenwärtig von der Drei-Engels-Botschaft, kann sich in der Kirche ereignen. Verlasse ich dann deswegen die Kirche?
Nein.
Nein. Man versucht, wie Paulus, die Situation richtig zu stellen. Wenn sie nicht hören wollen, wird Gott schließlich einen anderen Plan haben. Wenn Männer mit dem Anspruch aufstehen, eine Botschaft von Gott zu haben, aber anstatt gegen Mächte, Gewalten und Herrscher der Finsternis dieser Welt zu streiten, geschlossene Front bilden und ihre scharfen Waffen gegen die kämpfende Gemeinde richten, fürchtet euch vor diesen Menschen. Heißt das, dass man keine Missstände in der Kirche korrigieren darf?
Genau das bedeutet es nicht.
Sage dem Haus Jakobs seine Sünden.
So ist es.
Das darf man schon.
Man wendet seine Waffen nicht gegen die Gemeinde, wenn man diesen Abfall aufzeigt.
Nein.
Wenn man draußen steht und schreit, dass die Kirche abgefallen ist, dann hat man ein Problem.
Die Gemeinde mag vielleicht tatsächlich abgefallen sein, aber die Tatsache, dass man sich von der Gemeinde entfernt hat, bedeutet, dass man sich vom Leib getrennt hat. Sie führen keine himmlische Legitimation mit sich. Gott hat ihnen keinerlei derartiges Werk auferlegt. Sie würden nur das einreißen, was Gott durch die Botschaft von Laodicea wieder aufrichten möchte. Das ist sehr interessant, Martin. Die Botschaft an Laodicea lautet: Hört auf, lauwarm zu sein.
Können wir hier kurz etwas klarstellen? Denn uns erreichten so viele Anschuldigungen, dass du gesagt hättest, dass wir in der Kirche und in einem Laodicea-Zustand bleiben sollten.
Die Zurechtweisung an die Gemeinde lautet, aus dem Laodicea-Zustand herauszukommen.
Ja.
Martin, das heißt, der Herr belegt niemanden mit einer Botschaft, die die Gemeinde entmutigen und demotivieren würde. Er tadelt, er weist zurecht, er züchtigt, aber das geschieht nur, damit er zuletzt wiederherstellen und anerkennen kann. Martin, wir müssen auf Gott warten, dass er die Sichtung herbeiführt.
Der Herr legt also auf uns die Botschaft, Menschen zu ermutigen, all diese Dinge zu zeigen. Aber so wie du sagtest, er macht das Wiederherstellen und all das.
Ansonsten würde ich Dinge ja vor der Zeit richten, stimmt's? Wie froh wurde mein Herz durch den Bericht von der Generalkonferenz, dass viele Herzen weich und gebändigt wurden, dass viele demütige Bekenntnisse ablegten und von ihrer Herzenstür den Abfall entfernten, der ihren Heiland außen vor ließ. Wie froh war ich zu erfahren, dass viele Jesus als ständigen Gast hereinbaten. Martin, wer bin ich, dass ich urteilen sollte, ob das im Herzen von jemandem geschehen wird oder nicht? Das sollte man Gott überlassen. Wie kann es sein, dass diese Pamphlete, die die Kirche der Sieben-Tags-Adventisten öffentlich als Babylon anprangerten, überall verbreitet wurde? Genau zu der Zeit, als diese Kirche die Ausgießung des Heiligen Geistes empfing. Wie kann es sein, dass Menschen so verführt sein können, dass sie sich vorstellen, der laute Ruf bestände darin, Gottes Volk aus der Gemeinschaft einer Kirche herauszurufen, die eine Zeit der Erquickung erleben darf? O möge doch diese verführten Seelen unter diesem Strom kommen, den Segen erhalten und mit der Kraft von oben ausgestattet werden. Das ist für viele sehr schmerzhaft. Ich sage damit nicht, dass diese Kirche gegenwärtig den Segen erhält. Und ich sage schon länger sehr entschieden, dass man so lange beten kann, bis die Knie wund sind. Aber wenn man seinen Kurs nicht ändert, dann betet man umsonst. Wenn man sich nicht aus dem Laodicea-Zustand herausbewegt, wenn man nicht das im Feuer geläutete Gold kauft, was die Gerechtigkeit Christi ist, die sich im Gehorsam gegen alles zeigt, was er gebietet, was die 10 Gebote umfasst, aber auch all die anderen Gebote, einschließlich der Gesundheitsreform. Wenn man dann, sobald man diesen Hausputz gemacht hat, auf seine Knie geht und um die Ausgießung des Heiligen Geistes betet, der denen gegeben wird, die ihm gehorchen, dann kann man erwarten, dass es geschieht, sogar innerhalb der Kirche.
Ja, sogar dort. Und wenn man sich nicht an all diese Dinge hält oder sie nicht tut, dann wird Gott
die Sichtung vornehmen.
Ja.
Ich muss noch einmal eindeutig sagen, niemand spricht im Auftrag Gottes, wenn er behauptet, die Gemeinde, die Gottes Gebote beachtet, sei Babylon. Es trifft zweifellos zu, dass Unkraut zwischen den Weizen wächst. Dazu hat Christus im Gleichnis gesagt, dass seine Engel am Ende des Tages das Unkraut sammeln, bündeln und verbrennen werden. Aber es ist ebenso wahr, dass der Weizen in Gottes Kornhaus gebracht wird. Ich weiß, dass der Herr seine Gemeinde liebt. Die soll nicht durcheinandergebracht oder in unabhängige Atome aufgespalten werden. Darin liegt nicht die geringste Beständigkeit. Es gibt nicht den kleinsten Hinweis, dass etwas derartiges sein wird. Wer auf diese falschen Botschaften hört oder andere damit durchsäuert, läuft in die Irre oder wird vorbereitet, weitere Täuschungen anzunehmen und scheitern. Manche Gemeindeglieder sind von Stolz, Sehnsucht und hartnäckigem Unglauben beherrscht. Sie weigern sich, ihre Vorstellungen aufzugeben, obwohl es genügend biblische Gründe für eine richtige Anwendung der Botschaft an Laodicea gibt. Das kann die Gemeinde aber nicht zerstören, dass sie nicht mehr bestehen würde. Unkraut und Weizen müssen bis zur Ernte auf demselben Feld wachsen, aber am Ende werden die Engel die Trennung vornehmen. Martin, ich kann nicht, nur weil ich Abfall sehe, weglaufen. Denn danach kommt nichts.
Sogar bei Paulus und dem Abfall nach dem Jerusalemer Konzil. Wer verursachte ihn? Die Leitung.
Ja.
Verließ Paulus deswegen die Gemeinde?
Nein, das macht er nicht. Die Gemeinde ist das Licht der Welt. Obwohl es Böses in der Gemeinde gibt und bis ans Ende der Welt geben wird, soll die Gemeinde in diesen letzten Tagen das Licht der Welt sein, die verdorben und durch die Sünde demoralisiert ist. Die Gemeinde, schwach und unvollkommen, wie sie ist, hat Tadel, Warnung und Rat nötig. Und doch ist sie das einzige Objekt auf Erden, dem Christus höchste Aufmerksamkeit schenkt. Wow, Martin, das ist eine faszinierende Aussage.
Ja, sie ist machtvoll und stark.
Ja. Die Welt ist eine Werkstätte, in der durch die Zusammenarbeit menschlicher und göttlicher Hilfskräfte Jesus durch seine Gnade und göttliches Erbarmen mit Menschenherzen Versuche durchführt. Engel staunen, wenn sie die Charakterveränderungen in jenen sehen, die sich Gott unterwerfen, und sie geben ihrer Freude in ergreifenden Lobliedern für Gott und das Lamm Ausdruck. Sie sehen diejenigen, die von Natur aus Kinder des Zorns sind, bekehrt und Mitarbeiter Gottes werden, die Seelen zu Gott zu ziehen. Haben wir auch das in der Gemeinde? Haben wir die Abgefallenen in der Kirche?
Ja.
Sie sehen jene, die in Finsternis waren, Lichter werden, um
ja.
inmitten einer moralischen Nacht dieser bösen und verkehrten Generation zu scheinen. Sie sehen, wie sie durch eine Erfahrung, die der von Christi ähnlich ist, bereit werden, mit ihrem Herrn zu leiden und danach mit ihm Teilhaber seiner Herrlichkeit im Himmel droben zu werden. Wo findet die meiste Konfrontation statt? Draußen oder drinnen?
Drinnen, definitiv drinnen.
Ist es eine schmerzhafte Erfahrung?
Aber sicher. Vielleicht können wir ein paar Ratschläge geben. Wenn man anstatt sich in all diesen Konflikten innerhalb der Kirche hineinziehen zu lassen, sich auf die Drei-Engels-Botschaft konzentriert, und zwar für die Menschen draußen, dann wird das nicht so viel von der eigenen Zeit auffressen.
Nein, dann wird man keine Zeit dafür haben.
Und wenn man dann die Menschen hineinbringt, warnt man sie, dass das kein vollkommener Ort ist. Man sagt es ihnen.
Ja, und sobald man diese Warnung weitergegeben hat, ist es auch gut, man muss es nicht ständig wieder und wieder wiederholen.
Nein.
Man muss nicht Polizist spielen, um zu schauen, ob es jeder so macht. Wenn sie nicht wollen, ist das ihre Verantwortung.
Und man macht weiter mit dem Missionsbefehl.
Ja, man hält sich an die Anweisung. Der dritte Engel aus Offenbarung 14 wird so dargestellt, dass er mitten im Himmel fliegt und laut ruft, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesus. Hier wird die Beschaffenheit des Werkes von Gottes Volk gezeigt. Sie haben eine Botschaft von so großer Wichtigkeit, dass sie fließend dargestellt werden. Werden Sie diese Botschaft der Welt präsentieren? Sie halten das Brot des Lebens für eine verhungernde Welt in Händen. Die Liebe Christi nötigt Sie. Das ist die letzte Botschaft. Es folgen keine weiteren. Es werden keine gnädigen Einladungen mehr gegeben, nachdem diese Botschaft ihr Werk getan haben wird. Was für ein Vermächtnis! Welche Verantwortung ruht auf allen, die die Worte der gnädigen Einladung weitertragen? Und der Geist und die Braut sprechen, komm! Und wer es höre, der spreche, komm. Und wen der dürste, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Hier findet sich ein ganz wichtiger Punkt. Christus macht nichts ohne seine Kirche. Da heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm. Aber viele Leute sagen, ich will die Braut nicht, ich möchte nur den Geist. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Der Herr lässt uns sagen, dass die Anfänge unserer Bewegung dem ähneln werden, was bei der Beendigung des Werkes Gottes geschehen wird. Jede Wahrheit, die er für diese letzten Tage gegeben hat, soll der Welt verkündet werden. Jede Säule, die er errichtet hat, soll verstärkt werden. Martin, verstärkt, nicht geschwächt. Wir können jetzt nicht von dem Fundament heruntersteigen, das Gott errichtet hat, und dem Verlangen nach einer neuen Organisation nachzugeben, würde auf die Abkehr von der Wahrheit hinauslaufen. Ich hoffe, dass der Geist der Weissagung deutlich ist.
Manchmal ist er so deutlich, dass die Leute sich nicht daran halten wollen. Also versuchen sie, ihn loszuwerden.
Okay. Die Wahrheit, die einmal aufgerichtet wurde, egal wie sehr man an deren Grundfesten reißt, wurde aufgerichtet. Sie ist da. Wenn durch die Kraft Gottes etwas als Wahrheit bestätigt wird, dann bleibt diese Wahrheit immer Wahrheit. Im Nachhinein sollten keine Vermutungen angestellt werden, die im Gegensatz zu dem Licht stehen, das Gott gegeben hat. Bedeutet das, dass solche Vermutungen nicht angestellt werden?
Leider nicht. Es wird gemacht.
Solange es einen Teufel gibt, werden sie angestellt.
So ist es.
Es werden Menschen auftreten, für die ihre Auslegung der Schrift Wahrheit ist. Doch das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit für diese Zeit hat Gott uns als Grundlage für unseren Glauben gegeben. Er selbst hat uns gelehrt, was Wahrheit ist. Der eine oder andere wird kommen und ein neues Licht verkünden, das dem Licht widerspricht, das Gott durch seinen Heiligen Geist offenbart hat. Wir haben Leiter, die sagen, dass das, was wir glauben, Täuschungen aus dem 19. Jahrhundert sind.
Darum heißt es hier, sie wollen den Geist der Weissagung loswerden, weil es nicht zu dem passt, was sie glauben wollen.
Mir ist egal, was sie sagen. Kümmert es dich, was sie sagen?
Nein, weil die Wahrheit Wahrheit bleiben wird.
Manche haben das öffentlich gemacht und manche haben sogar öffentlich geantwortet. Aber sie kriegen mich nicht dazu, abzurücken. Und wahrscheinlich bekomme ich sie auch nicht dazu, abzurücken. Aber darum geht es auch nicht. Verlasse ich jetzt die Gemeinde, weil diese Leute Leiter in der Kirche sind? Nein.
So ist es.
Ich habe Mitleid mit ihnen.
Bete für sie.
Einige von denen sind noch am Leben, die Erfahrung mitgemacht haben, die in der Begründung der Wahrheit gewonnen wurde. Gott hat in seiner Gnade ihr Leben erhalten, damit sie die gewonnene Erfahrung weitergeben bis ans Ende ihres Lebens, wie es der Apostel Johannes bis ans Ende seines Lebens tat. Und die Bannerträger, die gestorben sind, sollen durch den Neudruck ihrer Schreiben sprechen. Mir wurde gezeigt, dass ihre Stimme auf diese Weise erklingen soll. Sie sollen ihr Zeugnis ablegen, welche Wahrheit für diese Zeit gilt. Lass mich hier noch einen Punkt ansprechen, Martin. Weil diese Bannerträger in die Verkündigung dieser Wahrheit eingebunden waren, bedeutet das jetzt, dass sie die ganze Wahrheit verstanden haben?
Nein.
Oder müssen wir das, was sie sagten, immer noch durch die Schrift und die Zeugnisse filtern?
Natürlich.
Okay. Nicht alles, was in der Vergangenheit gesagt wurde, ist jetzt notwendigerweise das Evangelium. Außer es steht im Einklang mit der Schrift und dem Geist der Weissagung.
Und es wurde meistens, ja fast immer, durch den Geist der Weissagung bestätigt.
Richtig. Oder sie änderten ihre Meinung.
Das passierte auch.
Wenn man eine frühere Meinung liest, sollte man jetzt vielleicht eine spätere Meinung vergleichen.
Das ist immer sehr wichtig. Immer.
Und die Kirche setzt sich aus Heiligen zusammen.
Und manchmal irrten sogar Menschen, die die Wahrheit hatten, später davon ab.
Richtig. Und Sogar wenn es Heilige in dieser Kirche gibt, sagt die Bibel, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten.
Alle.
Alle von uns brauchen die göttliche Gnade. Alle von uns müssen im Feuer geläutetes Gold kaufen. Niemand, aber wirklich niemand, ist davon ausgenommen. Lasst uns lieber demütig bleiben und anerkennen, dass wir genauso die Gnade Gottes benötigen wie diejenigen, die unverhohlen abgefallen sind. Und lasst uns füreinander beten.
Genau.
Lasst uns zusammenhalten. Und lasst es mich nochmals wiederholen mit dem Superkleber. Bleibe dran und warte, bis Gott das Schiff sauber macht. Und dann, wenn der laute Ruf kommt, dann werden wir wissen, wer auf der Seite Gottes war.
Aber sitze in der Zwischenzeit nicht nur herum und tue nichts, sondern gib die Botschaft weiter. Geh und verkündige die Botschaft der drei Engel.
Ja, verkündige die Botschaft. Lass uns beten. Himmlischer Vater, dieses Thema muss wieder und wieder bearbeitet werden. Und Herr, ich verstehe, dass dieser Krieg bis zum letzten Tag toben wird. Aber bitte, Herr, erleuchte den Verstand vieler und schick sie wie Paulus zu denen, die die Repräsentanten deiner Wahrheit für die Zeit sind, in der wir leben. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.